Deutschlandfunk, Kultur heute. Im Studio ist Katja Lückert. In Nürnberg gab es gestern Abend den ganz erstaunlichen Fall, dass der Intendant Jens Daniel Herzog für den erkrankten Sänger im Don Carlos einsprang und gewissermaßen den schauspielerischen Part übernahm und lediglich die Lippen bewegte, während der kurzerhand aus St. Petersburg eingeflogene Tenor Hovhannes Ayvazian die Partie vom Bühnenrand aus sang, übrigens die italienische Version, während der Rest des Ensembles auf Französisch sang und die Untertitel in Deutsch und Englisch geboten wurden. So hätte es klingen sollen. In der Probe sang noch Tadeusz Slenk hier. Die Lippenbewegungen vom Intendanten stellen wir uns vor. Ein denkwürdiger Abend war das im Nürnberger Staatstheater. Auch in München war einiges verdreht gestern Abend. Frank Wedekinds verführerische Kindfrau Lulu, die die Männer erst von Sinnen und dann in den Tod trieb, war zu ihrer Aufführungszeit vor 100 Jahren eine Monstre-Tragödie. Triebgesteuerte Männer, die nichts dafür konnten, dass sie von der minderjährigen Lulu erst um ihren Verstand und dann um ihr Geld gebracht wurden. Heute haben wir MeToo und Lulu scheint endgültig ein Stück aus der patriarchalen Mottenkiste. Der junge Regisseur Bastian Kraft hat jetzt mit seiner Inszenierung von Lulu am Münchner Marschalltheater die Perspektive komplett umgedreht und Rosemarie Bölz hat sich angeschaut, was dabei herausgekommen ist.
Die Bühne ist blank. Nur eine hohe weiße Wand als Quasi-Kulisse, auf die sich in den folgenden ein Dreiviertelstunden alles projizieren lässt, was das Thema Männer und Männerfantasien in ihrer ganzen Erbärmlichkeit ausmacht. Real tritt nur Lulu auf, das aber gleich dreimal. Drei Frauentypen, drei Generationen, dreimal geballte Frauenpower, die das Rollenspiel perfekt beherrschen und schon beim ersten Auftreten zeigen, wer in diesem Zirkus die Domptöse ist und den Ton angibt. Alle drei im Frack, mit gestärktem weißem Hemd und streng zurückgegelten Haaren, aber knallroten Lippen, richten sie entschlossen ihren Blick auf die Männer. Man spürt förmlich die Peitsche, wenn sie sich zuallererst direkt an das Publikum wenden, das ja nicht minder voyeuristisch auf Lulu wartet.
Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich werde mich heute nicht ausziehen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich werde heute Abend nicht vor Ihnen auf die Knie gehen.
Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich werde heute Abend nicht sterben. Ja, ich weiß. Es ist hart für Sie, wo Sie doch extra deswegen gekommen sind.
Die dreigeteilte Einigkeit Lulu rüttelt nicht nur optisch an den Vorstellungen, die man in dieser patriarchal geprägten Welt hat. Regisseur Bastian Kraft hat daraus ein sprichwörtliches Rollenspiel zwischen den Protagonistinnen untereinander, zwischen ihnen und ihren Männerfiguren und zwischen ihnen und dem Publikum entwickelt. Immer wieder erklären die Lulus, Fragen, wenn auch nur rhetorisch beim Publikum nach, werden manchmal überdeutlich, aber spielen das so lässig souverän aus, dass es eine Lust ist, dem zuzuschauen.
Das Stück, in dem ich auftrete, ist ganz auf mich geschrieben.
Ich bin das Thema, ich bin die Handlung.
Ich bin Inhalt und Farbe.
Großen Spaß macht die handwerkliche technische Umsetzung dieses Spiels mit der männlichen Vorstellungswelt. Anfangs werfen die Protagonistinnen ihre Schatten auf die weiße Wand, bis diese mehr und mehr ein Eigenleben entwickeln, auf vorab produzierte Szenen treffen und damit interagieren. So schwingt etwa Lulu Nummer 2 real auf der Bühne einen Pinsel und verbindet sich mit dem Schattenbild, auf dem der Maler schwarz vor seiner Staffelei sitzt. Oder die Lulu, die im Pierrot-Kostüm im Video sich auf den Weg zum Modell stehen macht, während die drei Schauspielerinnen vorn an der Rampe miteinander beschäftigt sind. Allmählich weichen die Schatten vorab produzierten Filmszenen. Die neun Paneele, aus denen die weiße Wand zusammengesetzt ist, wandern auseinander, die Bilder werden segmentiert und in jedem Segment erscheinen die Männer aus dem Wedekind-Stück. Alle, auch die Männerrollen, werden gespielt von den drei Lulu-Darstellerinnen Liliane Amuat, Juliane Köhler, Charlotte Schwab. Voller Klischees, kongenial kostümiert und plastiniert. Besonders schön anzuschauen, der muskelbepackte Rodrigo im Kettenhemd, der zottelhaarige, versiffte Schwiegolch, der verdruckste Schulbub in kurzen Hosen. Das Wechselspiel zwischen den Videoszenen und den realen Lulus ist einfach große Kunst, die Regisseur Bastian Kraft mit seinem Videodesigner Kevin Graber in dieser komplexen Multimedia-Welt leistet. Auch wenn sonst alles texttreu verläuft, passt der Schluss von Wedekinds Lulu nicht mehr auf so viel Selbstbewusstsein. Also dreht der Regisseur auch diesen Spieß oder besser den Revolver um und lässt Lulu als männermordendes Schreckgespenst in dieser Monstertragödie enden.
Wissen Sie, ich sehe mich als eine Art weiblichen Jack the Ripper. Kein Mann, der sich nachts allein auf die Straße traut. Väter warnen ihre Söhne, sich von fremden Frauen ja nicht ansprechen zu lassen. Aber am meisten gruselt man sich, als bekannt wird, dass den Leichen meiner Opfer stets die Genitalien fehlen.
Inhaltlich also ziemlich platt. Aber die Multimedia-Inszenierung mit ihren drei Schauspielerinnen hinreißend, fabelhaft, voller Ironie, selbstreferenziell. Auch wenn mit dieser Vorstellung die weibliche Umkehrperspektive keine neuen Erkenntnisse liefert, bleibt das, was die dreimalige Lulu zu Beginn ankündigt. Das Schauspiel ist nicht neu, doch seine Freude hat man stets dabei. Superb!
Rosemarie Bölls sah viele Lulus in München. Im Oktober geriet das deutsche Modemagazin Elle in die Kritik. Unter dem Motto Black is Back wollte die Redaktion nicht nur die Rückkehr der Trendfarbe Schwarz thematisieren, sondern auch Models mit schwarzer Hautfarbe in den Mittelpunkt stellen. Doch nicht nur, dass das Motto ziemlich bemüht umgedeutet wurde und der Kontext die Hautfarbe als Mode erscheinen ließ, für Probleme sorgte dann auch, dass einem der Models ein falsches Bild zugeordnet wurde. Einen ähnlichen Problemfall hatte sich Annelies Verbeke für ihr Stück »Geht das schon wieder los? White Male Privilege« ausgedacht. Das Stück über Rassismus und Sexismus wurde jetzt zum ersten Mal in deutscher Sprache gezeigt. Thilo Sauer war bei der Premiere im Theaterhaus Jena.
Eigentlich sollte das Cover Multikulturalität feiern, wollte divers sein und endlich mal nicht weiße Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Ich wollte eine schöne, schwarze Frau darstellen, okay? In meinem eigenen Stil.
Das schreit die Künstlerin Leslie zu ihrer Verteidigung. Doch andere erkennen in der Nacktheit der Dargestellten, ihrem großen Hintern und den vollen Lippen, rassistische Klischees. So entsteht unter dem Hashtag zur Schieflage der Nation ein Shitstorm gegen den deutschen Ableger der Cult Weekly, der das Redakteursteam immer mehr in Bedrängnis bringt. Am späten Abend treffen sich Inga, Tom und Leslie zu einer Krisensitzung und überlegen, wie sie mit der Situation umgehen sollen.
Mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es durchaus hysterische Reaktionen wegen Diskriminierung gibt. Ja, und es ist auch so, dass die Rassismuskarte manchmal allzu schnell gespielt wird. Das kann man auch ruhig mal so laut sagen.
Ja, aber bitte nicht bei der Pressekonferenz, ja?
Schnell wandert das Gespräch vom Rassismus weiter zu Geschlechterrollen, Sexismus und dem sozialen Status der Mitarbeiter. Obwohl das Magazin eher linksliberal ausgerichtet ist, finden sich drei gänzlich unterschiedliche Positionen in der Debatte. Die Zeichnerin Leslie ist unbedarft und sich ihrer Privilegien oder vielmehr der unterprivilegierten Stellung anderer Menschen nicht bewusst. Inga hingegen fühlt sich moralisch überlegen. Sie versteht, was institutioneller Rassismus ist. Immerhin stammt ihr Freund aus Mali. Und dann ist da noch Tom, der immer auf seine Kolleginnen herabzuschauen scheint und der festen Überzeugung ist, dass das alles aufgeblasene Debatten seien.
Ist die Reaktion nicht ein bisschen übertrieben?
Ich habe euch doch gesagt, dass das bei manchen Leuten nicht so gut ankommen wird.
Ach, heutzutage füllt einfach jeder seine Identität mit persönlicher Kränkung an.
Autorin Annelies Verbeke hat ein Kammerspiel geschrieben, das die heutige Debattenkultur auf bemerkenswerte Weise karikiert. Bis auf einige Ausnahmen wandert das Stück geschickt von einem Klischeethema zum nächsten. Das Gesagte überrascht dabei selten. Ganz im Gegenteil. Mindestens einmal im Stück wird sich wohl jeder Zuschauer oder Zuschauerin fragen, ob man dieses Argument nicht schon einmal gehört hat. Genau das deutet bereits der Titel »Geht das schon wieder los?« an. Denn bei vielen Themen sind die Fronten verhärtet. Die Diskussion scheint deswegen nie beendet werden zu können. Verbeke versucht, die Positionen gleichzeitig zu dekonstruieren. Da ist der Mann, der davon profitiert, dass Männern immer Stärke zugeschrieben wird, der aber sehr gefühlvoll ist, weint und bei Stress aus der Nase blutet. Und Inga tut zwar gerne weltoffen, doch ihre Beziehung zu einem Mann mit afrikanischen Wurzeln wächst auch eher aus einer Vorliebe für Exotismus. die Fassade der Weltoffenheit bröckelt, als sich alle drei über die Kollegen des amerikanischen Mutterkonzerns aufregen und dabei kein Klischee über Amerikaner auslassen. Oder als sie ihren Kollegen Rashid, der für die Drucklegung verantwortlich ist, anrufen. Als nicht weißer Mitarbeiter müsse er dazu doch eine Meinung haben.
Ich bin hier auf der Hochzeit von meinem Bruder und ihr könnt mich mal alle mit eurem Scheiß. Von mir kriegt ihr keinen Freispruch, verstanden?
Die Schwäche von White Male Privilege liegt darin, dass die Figuren selten mehr sind als eben diese Prototypen, ausgestattet mit Eigenschaften, die genau diesem und nur diesem Gespräch dienen. Eine fein ausgearbeitete Inszenierung hätte das lösen können, doch leider gelingt das in Jena nicht. Bühnenbildner Martin von Otterdick hat die Bühne im Theaterhaus Jena als eine Art Center-Court gestaltet. Das Publikum sitzt auf kleinen Tribünen entlang der vier Wände und blickt in die kreisrunde Manege, die durch helle Holzpaneele begrenzt wird. Hier umkreisen sich die drei Schauspieler in den unauffälligen Kostümen von Cornelia Stephan und werfen sich ihre Argumente und Vorwürfe entgegen. Leslie-Schauspielerin Mona Koper findet zwar einen passenden Ton für ihre Figur, fällt aber auch immer wieder aus ihrer Haltung heraus. Charlotte Puder überzeichnet die Reaktionen ihrer Figur Inge oft, jedoch nicht stark genug, damit es gewollt wirkt. Und André Hinderlich konzentriert sich als Tom zu sehr auf den Text, den er nur mit einfachen Gesten unterlegt. Den Großteil der Zeit lässt Regisseur Mathis Jansen die Darsteller nur über die Bühne laufen, ohne ersichtlichen Plan oder erkennbares Ziel. Ganz zum Schluss mutieren die Figuren im Kampf über die Deutungshoheit plötzlich zu Tieren, die unkontrolliert und viel zu lange über die Bühne krauchen. Annelies Verbeke hat ein insgesamt starkes und vor allem hochaktuelles Stück geschrieben. Doch leider verpasst es die Regie, mit der Textvorlage zu arbeiten. So bleibt White Male Privilege am Theaterhaus Jena eine eher schwache Produktion, die für viele kleine Lacher sorgt, obwohl dem Publikum vielleicht manchmal das Lachen in den Hälsen hätte stecken bleiben sollen.
Annelies Verbekes Geht das schon wieder los? White Male Privilege hatte seine deutsche Erstaufführung in Jena. Thilo Sauer war dabei. In dieser Woche gab es eine groß angelegte Aktion und einen deutlichen Ermittlungserfolg gegen den Schmuggel antiker archäologischer Funde aus Italien. Es sind 23 Menschen festgenommen worden, einige tausend archäologische Stücke sichergestellt. Die Funde stammen aus der süditalienischen Region Kalabrien, aber es saßen offenbar auch Komplizen in Dijon, in München und in London. Unserer Korrespondentin Lisa Weiß in Rom habe ich die Frage gestellt, wie genau die Ermittler den Schmugglern auf die Spur gekommen sind.
Also es gab erstmal eine Anzeige eines Bauarbeiters, der hat festgestellt bei einer Ausgrabungsstätte, dass jemand offenbar in diese Ausgrabungsstätte eingedrungen ist und hat dort auch Löcher im Erdboden gefunden und hat dann ziemlich schnell verstanden, dass da offenbar Kunstdiebe am Werk waren. Er hat das dann den Ermittlern gemeldet und das war nicht der einzige Hinweis, den die bekommen haben. Die haben dann auch mit Hilfe von Drohnen versucht, das Gelände zu überwachen und konnten dann eben nach einiger Zeit der Ermittlungen wirklich zugreifen und haben eben dann in Italien diese 23 Menschen verhaftet, aber eben nicht nur da. Also die Spur führt auch nach Deutschland, nach Bayern, denn dort sollen, so hat es mir der Kommandant dieser Aktion beschrieben, mit dem habe ich noch gesprochen, dort sollen eben eine Person gewesen sein, eine verdächtige Person, die dann diese Objekte über ihre Homepage verkauft hat.
Nochmal einen Schritt zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es abgezäunte Ausgrabungsgebiete, so wurde es auch zuletzt im Artikel der Süddeutschen Zeitung dargestellt, wie jetzt im kalabrischen Küstenstaat Chiron. Und da schleichen sich nachts Kunsträuber hin und fangen illegal an zu graben, ja?
Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Der Punkt ist eben, dass in Süditalien, jetzt eben nicht nur in Kalabrien wie hier, sondern beispielsweise auch in Sizilien etc. sehr, sehr viele archäologische Schätze immer noch unter der Erde liegen. Also das war ja Teil auch nicht nur des Römischen, sondern auch des Griechischen Reiches und da ist eben ganz viel noch nicht ausgegraben. Und diese Kunsträuber kommen dann teilweise auch mit Metalldetektoren und suchen und gehen dabei, so auf jeden Fall wird es beschrieben, nicht ganz schonend vor. Denen geht es darum, natürlich Geld zu machen, denen geht es nicht darum, irgendwie wirklich archäologisch Informationen zu sammeln.
Tom Baroli, also eigentlich Grabräuber heißen solche Kunstdiebe, was graben sie aus? Münzen, Krüge, was noch?
Genau, Münzen, Krüge, Juwelen, Vasen, eigentlich wirklich alles, was irgendwie im Boden liegt und sich möglicherweise eben verkaufen lässt.
Es ist aber nicht das erste Mal, dass so ein Ring aufgeflogen ist, oder?
Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also das kommt häufiger vor. Allein 2018 hat eine Spezialabteilung bei der italienischen Polizei 17 heimliche Ausgrabungen entdeckt und da wurden insgesamt 73 Personen angezeigt. Und ein Fall war besonders groß in der Gegend von Palermo. Da war 4 Jahre lang ermittelt worden. Da wurde eben auch so ein Ring ausgehoben, dass man auch auf illegale Ausgrabungen gestoßen, konnte dann die Verantwortlichen festnehmen. Da wurde dann schnell klar, dass die schon seit Jahrzehnten antike Gegenstände illegal nach Norditalien verkauft haben. Und man ist dann auch noch auf eine Art ja, transnationale Holding gestoßen mit Verbindungen nach Spanien und Deutschland. Da wurden dann sizilianische Funde nach Deutschland geschmuggelt, eben dort auch mit gefälschten Herkunftsnachweisen versehen, damit man sie auf dem Kunstmarkt auch wirklich verkaufen kann. Und das Verkaufen, also der Verkauf, das ist dann eben auch passiert. Übrigens auch da wieder war die Stadt, wo diese Funde dann verkauft wurden, München.
Lisa weiß über den Kunstraub in Kalabrien, der in dieser Woche bekannt wurde. Vieles ist ganz ungeklärt. Noch auch die Frage, warum archäologische Ausgrabungsstätten nicht besser bewacht werden oder ob sie überhaupt bewacht werden in Italien. Zu einem anderen Thema. Hito Steyerl reflektiert unsere Welt in Zeiten von Hyperkapitalismus, digitalem Lebenswandel, Globalisierung und zunehmenden politischen Krisen. Sie gehört zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Ihre Arbeiten bewegen sich im Grenzbereich zwischen Film und bildender Kunst. Ihre und auch die Werke der amerikanischen Videokünstlerin Joan Jonas sind zurzeit im neuen Berliner Kunstverein zu sehen. Carsten Probst widmet einen Beitrag beiden Künstlerinnen.
Für einen Augenblick scheint die entschlafende Nachwende Berliner Clubkultur wieder auferstanden zu sein. Hito Steyerl hat die Ausstellungshalle des neuen Berliner Kunstvereins in eine große Blackbox verwandelt. Die treibenden Techno-Beats begrüßen das Publikum, wenn auch nicht zu laut. Und wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, lodert die Wand des Vorraums als überdimensionaler Bildschirm auf. In verflüssigten Konturen macht sich eine Protagonistin auf, einen in der Zukunft versteckten Garten zu finden. Wie in einem dystopischen Videospiel gleitet man durch die feuchten Silhouetten Venedigs auf einen unbekannten Horizont zu, als die Leinwand plötzlich transparent wird und den Blick freigibt auf den Saal dahinter mit einer 8-Kanal-Videoinstallation. Powerplants, hier wachsen und lodern in HD-Qualität von künstlicher Intelligenz berechnete Zukunftspflanzen, denen über eingeblendete Schriftzüge allerlei politische, ökologische und medizinische Kräfte zugeschrieben werden. Das Publikum kann über eine App zusätzliche Texte im Raum einblenden, aber anders als in den weiten Hallen auf der diesjährigen Biennale von Venedig oder der Londoner Serpentine Gallery, wo die Arbeit schon gezeigt wurde, ergibt sich hier in den engen Räumen kaum Gelegenheit, sich in der Installation auch mal zu verlieren. Hito Steyerl geht es hier auch eher um Programmatisches. Im hinteren Bereich hat sie eine Art Mini-Parlament aufbauen lassen. Marius Barbias, der Programmdirektor des NBK, erklärt, wie Hito Steyerl dort mit anderen Künstlern in einem Online-Vortrag ihre Bestandsaufnahme der jüngsten Ost-West-Vergangenheit unternimmt.
30 Jahre nach Mauerfall zu erkunden, wie es dazu kommen konnte, dass speziell in osteuropäischen Ländern durch den entfesselten Neoliberalismus Oligarchen an die Macht kamen, die sich bevorzugt mit Balenciaga kleiden, wie also die dort entwickelten Modelle in Osteuropa der Selbstbereicherung, der Machtakkumulation für eine dünne Elite, wie das zurückschlägt in den alten Westen. Und wir hier auf einmal Trump und andere Populisten haben, wo in den neuen Territorien im Osten das erprobt worden ist, als erfolgreiches Geschäftsmodell, sage ich mal, kommt das sozusagen durch Hintertür zu uns zurück.
Mode, Konsum und Pseudodemokratie. Das Parlament halb als Laufsteg und halb als Richtstätte des öffentlichen Willens. Mikrofonständer mit Knochen statt Mikrofonen halten dem Demos als souverän nur noch eben jene Knochen der Pseudopartizipation hin. Ein Raunen von Entmündigung und Zukunftsangst weht durch den Saal, das Lebensgefühl der freitagsbewegten Jugendkultur. Oh, wie gut, dass es Joan Jonas gibt, die Grande Dame der Videoperformance, der neue Berliner Kunstverein zeitgleich eine kleine, aber ebenso wunderbare Retrospektive zu ihrem Frühwerk widmet.
Sie ist wiederum für Hitto Steyerl eine wichtige Referenzfigur aus der analogen Zeit, als sozusagen Bild und Text in einem anderen, ausgewogenen, kritischen Verhältnis zueinander standen, wie du mit dem Begriff das Bild vielleicht noch zähmen kannst, es kritisieren kannst.
Joan Jonas, 1936 geboren, ist genau 30 Jahre älter als Hitto Steyerl. Und sie hat zahlreiche Themen vorweggenommen, die Steyerl nun in die Welt der virtuellen Welterfahrung übersetzt. Vor allem Jonas im Rahmen einer Performance live produziertes Video Brooklyn Bridge von 1988 vereint Fotografie, Zeichnung, Musik und Videoperformance zu einem neuen, ganz eigenen Bildmedium. Das New Yorker Wahrzeichen, die Brooklyn Bridge, schwankt und fließt in teigigen Formen und verwandelt sich dem Fluss und den Schiffen an, während zugleich mythische Zeichnungen über den Film huschen. Jonas' Farbvideo Double Lunar Dogs entwirft dagegen eine postapokalyptische Reise in einem Raumschiff, dessen Besatzung die Vergangenheit längst vergessen hat und ihr Ziel in der Zukunft nicht kennt. Plötzlich wirkt an Hitto Steyerls Installation eigentlich nur noch die Technik neu.
Carsten Probst über Hitto Steyerl und Joan Jones im Berliner Kunstverein. Musik ist auch etwas gegen die Angst, Raum und Zeit hilflos ausgeliefert zu sein, gegen die Angst, in der Welt nicht gehört zu werden, schrieb der Musikwissenschaftler Martin Geck in seiner kürzesten Geschichte der Musik vor einigen Jahren. Im Kontinuum der Musik erfährt der Mensch auf unverwechselbare Weise: Ich bin nicht allein in der Welt, ich bin gehalten von einem Strom, der niemals abreißt. Jetzt ist der Musikwissenschaftler und Autor zahlreicher Musiklehrwerke und Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe gestorben. Johannes Jansen erinnert an ihn.
Bach, Mozart, Beethoven, Wagner. Originell und unverkrampft nähert er sich großen Themen und schwierigen Gestalten. Zuerst erzähle ich einen Witz, sagte Martin Geck bei der telefonischen Vorbesprechung zu einem Interview, das dann nicht mehr zustande kam. Ein Witz zum Einstieg in eine Radiosendung mit dem anspruchsvollen Titel »Wege zum Mythos«? Es war eine typische Gag-Idee. Er wusste, wie man Menschen zum Zuhören bewegt und für Musik begeistert. Das war sein Beruf. 1976 wurde er zum Professor für Musikwissenschaft in Dortmund ernannt, unweit seiner Heimatstadt Witten. Der Schwerpunkt lag zunächst auf der Lehrerausbildung, wobei ihm Berufserfahrungen als Lektor bei einem Schulbuchverlag zugute kamen. Vorausgegangen waren Jahre eher ungeliebter Arbeit als Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe.
Ich habe nicht genau nachgerechnet, aber ich werde 1 Million Notenzeichen verglichen haben. Aber zynisch gesagt, ich habe mir immer überlegt, ob ich nicht für die Fehler, die ich gefunden habe, wieder neue Fehler in diese Edition hineingebracht habe. Also ich war über diese Tätigkeit nicht sehr glücklich und war dann froh, dass ich sie schnell wieder losgeworden bin. Ich habe dann lieber in meinem Beruf etwas anders gemacht.
Tatsächlich hat er fast alle Felder der Musikwissenschaft beackert, nicht nur die Didaktik. Und seine Abteilung an der jungen Universität en passant in ein Nebenzentrum der Bachforschung verwandelt. Es war eine Karriere gegen manche Widerstände, auch aus dem eigenen Fach. Das Professorenamt hatten ihm viele nicht zugetraut. Mit nur mühsam gebändigtem Zorn erinnerte er sich noch Jahrzehnte später der Kollegen, die seiner Probevorlesung beigewohnt hatten, nur um ihn scheitern zu sehen, an seinem Stottern. Aber er bekam es in den Griff und entwickelte Techniken, seine Vorlesungen, Vorträge, auch Interviews vor laufender Kamera nicht nur in flüssiger Sprache zu absolvieren, sondern mit der ihm eigenen Gabe gleichermaßen anschaulich und gedankenscharf zu formulieren. Den gedruckten Beweis liefert eine Vielzahl von Aufsätzen, Essays, Kolumnen und Büchern in hoher Auflage, die nicht nur ein Fachpublikum erreichten. Er schrieb mit Leidenschaft und seit seiner Emeritierung mit nochmals gesteigertem Elan, ohne sich auf Musikthemen zu beschränken. Im Regal mit seinen Werken über Bach und Mozart, Schumann, Wagner und andere große Komponisten steht auch die Biografie eines Unzeitgemäßen über den Dichter Matthias Claudius. und daneben ein Meisterstück populärwissenschaftlicher Prosa, Wenn der Buckelwal in die Oper geht, 33 Variationen über die Wunder klassischer Musik. Seine große Beethoven-Biografie stand 2018 auf der Shortlist für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Beethoven und wie die Welt ihn sah, ist auch der Gegenstand des Buchprojekts, das ihn zuletzt beschäftigte und an dem er sich selbst erheiterte. Die Welt in Schräglage zu betrachten, vor keinem Mythos und sei er noch so groß, in Ehrfurcht zu erstarren. Martin Geck besaß auch diese Gabe. Ein begnadeter Humorist, bewundert sogar von Berufskabarettisten und Satirikern, die zu seinem Freundeskreis gehörten. Dichter, Musiker, Forscher, Pädagoge, alles zusammen war er in der Figur des Professor Jeck, Schöpfer des Tierlieder-ABCs zum Nachsprechen, Mitsingen und Lesen lernen. Ein Kinderzimmerschlager.
Die Ziege meckert im Falsett. Ich mache den Beschluss mit
Z.
Johannes Jansen erinnerte an Martin Geck. Enne Seidel bringt in den Kulturmeldungen eine Stimme aus der Literatur zu Gehör.
Die Schriftstellerin Birgit Müller-Wieland erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Kollegen Michael Krüger, den ehemaligen Leiter des Münchner Hansa-Verlags, und zwar in Zusammenhang mit dessen Unterstützung für Siegfried Mauser. Der frühere Präsident der Münchner Musikhochschule war wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Viele seiner Freunde hielten aber weiterhin zu ihm, darunter auch Michael Krüger. Birgit Müller-Wieland kritisiert Krüger jetzt vor allem für zwei Gedichte, die er Siegfried Mauser gewidmet hat. Gedichte, in denen ihrer Ansicht nach sexuelle Gewalt beschönigt und Betroffene verhöhnt würden. In einem der Gedichte sieht sie außerdem eine Verunglimpfung des Rechtsstaates, wie sie im Deutschlandfunk Kultur erklärte.
Besonders das eine Gedicht, Wie alles zusammenhängt, der hat mich bis ins Innerste getroffen, wenn ich kurz zitieren darf. Auf dem Hang hinter meinem Haus träumen die Schafe, angeblich Heidschnucken, bewegungslos auf ihren dünnen Beinen. Und dann geht's weiter, dass aus deren Fell, Heidschnucken haben ja bekanntlich ein schwarzes Fell, werden nicht nur Soutanen geschneidert für die Priester, sondern auch Roben für die Richter und Staatsanwälte, die Recht sprechen sollen, auch wenn es kein Recht zu sprechen gibt. Hochmut und Dünkel werden in den Stoff gewebt. Gleich zu Beginn, ja, dieser Angriff auf die Justiz, was ich demokratiepolitisch für sehr, sehr gefährlich halte.
Die Schriftstellerin Birgit Müller-Wieland über Gedichte von Michael Krüger, die dieser dem verurteilten Pianisten und Musikwissenschaftler Siegfried Mauser gewidmet hat. Der Künstler Heinz Mack wehrt sich gegen den Vorwurf, den Kunstmarkt getäuscht zu haben. Es geht dabei um Fälle, die bereits mehr als 30 Jahre zurückliegen. Damals hatte ein Feuer Macks Kunstsammlung beschädigt. Der Künstler hatte daraufhin Werke von Yves Klein, Joseph Beuys und anderen selbst restauriert und verkauft. Zum Beispiel an den mittlerweile wegen Betrugs verurteilten Kunstberater Helge Achenbach. Der behauptet nun, damals nicht über die Restaurationen informiert worden zu sein. Auch der bekannte Galerist Rudolf Zwirner schloss sich den Vorwürfen an. Heinz Mack hingegen widerspricht, er habe Achenbach von Beginn an in Kenntnis gesetzt, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Der 88-jährige Künstler räumt allerdings ein, wenn er einen Fehler gemacht habe, dann, dass er die Restaurierungsarbeiten nicht auf den Werken vermerkt habe. Mack wörtlich, das bedauere ich heute zutiefst. Das war einfach gedankenlos und naiv. Und gestorben ist der Kulturjournalist Klaus Podack, langjähriger Redakteur der Süddeutschen Zeitung und zuvor unter anderem Autor des ARD-Kulturmagazins Titel Thesen Temperamente. Podack interviewte vor der Kamera prominente Denker und Schriftsteller wie Karl Popper, Uwe Jonsson oder Ernst Jünger. Das Fragenstellen machte ihm Spaß. Der größte Vorteil von Medienarbeit sei, dass man Geistesgrößen ungeschoren auch dumme Fragen stellen dürfe. Das sagte Klaus Podack einmal selbst über seinen Beruf. Wie die Süddeutsche Zeitung heute meldet, ist Podack im Alter von 76 Jahren in München gestorben.
In den Informationen am Abend ist natürlich der CDU-Parteitag ein Thema. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.